Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und ich bin ein bisschen glücklich gerade, weil ich mir mein Studio komplett neu aufgebaut habe. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich bekomme am Montag noch ein neues Mikrofon. Jetzt wird jedermann sagen, aber das Mikrofon, was du hast, ist doch gut. Ist es auch, aber es ist nicht wahnsinnig praktisch. Es klingt gut, ist aber nicht so wahnsinnig praktisch, weil es steht am Ständer auf dem Tisch. Und wenn ich irgendwas mache, zum Beispiel auf meiner Tastatur tippe, dann hört man das und ich würde gerne so einen Stativarm dran machen und das geht mit diesem großen Mikrofon irgendwie schlecht. Deswegen habe ich mir ein neues bestellt und einen neuen Stativarm. Das kommt noch, alles andere ist fertig, neuer Tisch.
Das lässt mich ja zittern, ja. Neue Technik heißt immer Risiko, dass was schief geht, wird schon gut gehen.
Und vor allem habe ich jetzt einen richtig großen Curved Monitor, der mir wirklich hilft, weil ich dich jetzt auch immer sehen kann und zwar direkt gegenüber und nicht immer so schräg von der Seite und so klein und versteckt hinter irgendwelchen anderen Fenstern. Das ist jetzt richtig angenehm. Du sitzt mir jetzt richtig schön gegenüber. Das hilft mir sehr. Also, ich bin jetzt sehr glücklich. Weniger glücklich war wahrscheinlich der Kapitän eines Schiffes, der gleich eine ganze Brücke zum Einsturz gebracht hat, nämlich die Francis Scott Key Bridge in Baltimore. Die ist nämlich zusammengestürzt, nachdem das Schiff dagegen gefahren ist. Franz, die Nachricht ist jetzt schon ein paar Tage alt. Das ist nichts Neues, aber wir wollen trotzdem drüber sprechen, weil wir natürlich auch der Frage nachgehen wollen, kann sowas auch mit einem Kreuzfahrtschiff passieren, dass ein Kreuzfahrtschiff gegen eine Brücke donnert und die zum Einsturz bringt? Ist ja eine berechtigte Frage. Aber zunächst mal Frage an dich, Franz, was genau ist denn da passiert und was hat dazu geführt, dass das Schiff ja gegen die Brücke gefahren ist?
Ja, also so wie es aussieht, ist das Containerschiff, die Dali, in Baltimore ganz normal abgefahren, ist also von Schleppern von der Pier weggezogen worden, dann haben sich die Schlepper abgekoppelt, das Schiff hat Fahrt aufgenommen, ist Richtung Chesapeake Bay, also Baltimore liegt da so ein bisschen landeinwärts, du musst erst durch die Chesapeake Bay, bis du im Atlantik ankommst. Und kurz vor der Brücke hat es offensichtlich einen Blackout gegeben, also einen kompletten Energieabfall. Das Schiff hatte keinen Antrieb mehr und ist deswegen manövrierunfähig auf die Brücke, auf den Brückenpfeiler zugetrieben und ja, dort dann eingeschlagen. Ich glaube, jeder hat das Video im Fernsehen oder auch bei YouTube gesehen. Ziemlich erschreckende Bilder, vor allem auch erschreckend, wie schnell diese Brücke da innerhalb von Sekunden in sich zusammengefallen ist und dann vorne quer über den Bug von dem Containerschiff liegt. Also Ursache war letztendlich ein Blackout, ein totaler Stromausfall und damit Antriebsverlust für das Containerschiff. Also offensichtlich, ich meine, die Untersuchungen laufen noch und sowas, aber die Behörden haben sich da relativ früh schon drauf festgelegt, dass der Blackout wohl die Ursache war.
Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, ja Moment, das sind Motoren, die funktionieren ja erstmal nicht mit Strom, das sind Dieselmotoren bzw. verbrennen eben Kraftstoff. Was hat das mit einem Blackout zu tun? Was viele eben nicht wissen, meistens dienen die Motoren dazu, um Strom herzustellen und mit dem Strom werden dann eben die Motoren, die Elektromotoren sind, angetrieben. Und wenn dann natürlich der Strom nicht mehr zur Verfügung steht, dann fällt eben der Antrieb aus. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Genau, das nennt sich dieselelektrisch. Also es gibt auch noch Hybridsysteme, wo man entweder der Motor die Schraube direkt antreiben oder Strom erzeugen und der Strom dann mit dem Elektromotor die Schraube antreibt. Ganz ältere Schiffe haben auch noch wirklich den direkten Antrieb, wo der Motor direkt die Kraft auf die Schraube umsetzt. Mhm. Die dritte Variante wäre noch Pod-Antrieb, die ja gerade bei Kreuzfahrtschiffen relativ verbreitet sind, wo ja die Schraube an einer Gondel unterm Schiff hängt, also noch nicht mal mehr mit einem langen Schaft hinten aus dem Schiff rausgeht, sondern unterm Schiff an so einer drehbaren Gondel hängt, die aber auch elektrisch betrieben wird. Also im Grunde wird Strom erzeugt, was ja gerade auf dem Kreuzfahrtschiff ohnehin dringend nötig ist für den ganzen Hotelbetrieb. Und der Strom wird dann eben sowohl für den Hotelbetrieb als auch für den Antrieb genutzt. Klar, wenn der Strom ausfällt, ja, dann wird es dunkel und die Motoren und der Antrieb ist weg.
Die Motoren auf Schiffen, das wissen viele auch nicht, sind ja besonders effektiv. Also sie setzen besonders viel Vortriebskraft oder Energie um aus dem Treibstoff. Also was weiß ich, ein Benzinmotor im Auto macht vielleicht 15-20% in Vortrieb, der Rest wird einfach verbrannt. Bei Schiffen liegt es, glaube ich, irgendwo bei 40% ungefähr. Das liegt aber auch daran, dass die Motoren immer möglichst gleichbleibend im gleichen Drehzahl, nämlich im besten Drehzahlbereich, drehen und dann eben Strom erzeugen. Auch richtig, oder?
Im Großen und Ganzen, ja.
Genau. So, und das ist natürlich vorteilhaft, weil die dann einfach weniger verbrauchen. Der Nachteil ist natürlich, wenn der Strom an Bord zusammenbricht, dann ist eben nicht nur zappenduster, also Dunkelheit auf dem Schiff, was jetzt nicht so schlimm wäre, aber eben der komplette Antrieb fällt aus. Das heißt, das Schiff ist völlig antriebslos, nicht mehr steuerbar. Es funktioniert einfach gar nichts. Da frage ich mich natürlich, gibt es da nicht irgendwie Notstrom, mit dem ich dann das Schiff zumindest mal noch zum sicheren Halt bringen kann? Also was weiß ich, dass ich noch 10 Minuten Strom habe, um damit das Schiff zum Halten zu bringen, Anker zu werfen und das Schlimmste zu verhindern.
Also Anker werfen ist auch eine Variante. Das haben die bei dem Containerschiff auch noch versucht. Mhm. Ich meine, ein Vorteil bei Schiffen ist immerhin, es geht alles nicht so rasend schnell. Ja. Es ist im Autoverkehr das Lenkrad verrissen, es macht Bumm, das ist weniger als eine Sekunde. Beim Schiff dauert das alles etwas länger, weswegen ja Gott sei Dank auch zwar immer noch leider, aber nur 6 Personen ums Leben gekommen sind, nämlich 6 Arbeiter auf der Brücke, die gerade die Straße ausgebessert haben. Aber weil ausreichend Vorwarnzeit war und weil die Arbeiter auf der Brücke waren, sowieso auf beiden Seiten der Brücken Polizei war, konnten sie also den restlichen Verkehr noch rechtzeitig aufhalten, sodass kein normaler Verkehr auf dieser Brücke unterwegs war. Das heißt, da war also wirklich relativ viel Zeit, so 5, 6 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten Zeit, so eine Art Vorwarnzeit, in der ja man zumindest noch so ein bisschen reagieren konnte. Also zumindest die Brücke sperren, damit der Verkehr. Also es geht nicht alles so rasend schnell, aber das Problem ist natürlich auch, so rasend schnell kriege ich auch meinen Antrieb nicht wieder. Jetzt gibt es eine Notstromversorgung, es gibt Notfallaggregatoren, die aber von der Leistung einfach nicht reichen, um dem Schiff Antrieb zu geben. Ja, sondern es gibt Notstromaggregate, die springen auch innerhalb von Sekunden an, also das geht sehr schnell. Manche Schiffe haben auch Akkus schon an Bord, um das zu überbrücken. Was also heißt, ich habe Energie zumindest mal für eine Notbeleuchtung, eventuell je nach Schiffstyp natürlich, um die Ruder tatsächlich noch zu bewegen. Ich habe zwar keinen Antrieb mehr, aber ich kann vielleicht die Ruder noch bewegen. Ich habe auf der Brücke meine ganzen Instrumente mit Strom versorgt. Ich habe vielleicht auch Energie, um die Aufzüge zu betreiben, damit Passagiere nicht in den Aufzügen stecken bleiben. Also es ist so ein Notstrom. Aber der reicht halt nicht, um so ein riesiges Schiff, womöglich noch gegen Strömung, in Baltimore ist auch eine sehr starke Strömung an der Stelle, gegen eine Strömung tatsächlich weiter antreiben zu können. Ne? Das heißt, der Antrieb ist in so einem Fall dann tatsächlich weg, wenn wirklich der Antrieb komplett ausfällt.
Ich habe selber mal so einen Komplettausfall auf der AIDA Aura, als ich dort gearbeitet habe, erlebt. Da stand ich zufällig auch neben dem Kapitän im Empfangsbereich und plötzlich war eben der Strom weg. Ich habe dann später mit dem zuständigen Ingenieur darüber gesprochen. Er sagte mir, naja, das ist ausgefallen, aber ich wusste schon ein paar Minuten vorher, dass er ausfallen wird. Das ist dann sozusagen wie ein Dominoeffekt. Der eine Motor ist ausgefallen, dann war da irgendwie eine Überlastung, dann ist der nächste Motor ausgefallen. Es sind ja meistens mehrere Motoren, die da drehen. Sollte man eigentlich meinen, ja gut, wenn einer ausfällt, es gibt ja noch 2, 3 andere. Ganz so ist es nicht, weil die dann eben unter Umständen eben nicht reichen, um die Versorgung sicherzustellen.
Ne? Ja, also ich meine, ich bin jetzt natürlich auch kein Maschinenbautechniker und kenne mich da jetzt nicht im Detail. Und das ist ja auch ein ziemlich komplexes System, so ein elektrisches System auf einem Kreuzfahrtschiff oder generell auf einem Schiff. Aber ja, da gibt es dann unter Umständen auch Kettenreaktionen. Man muss vielleicht auch was abschalten, damit kein Schaden entsteht. Also es ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit und kommt sicher auch auf den jeweiligen Einzelfall an, was auch gerade der Auslöser ist. Ne? Also die meisten Blackouts, von denen man zumindest weiß, es gibt sicher öfter mal kleinere Blackouts, die weiter kein Drama sind, ein paar Sekunden, vielleicht eine Minute, der Strom weg ist, auf hoher See, bei ruhiger See, da passiert ja nichts, da ist es weiter nicht tragisch, habe ich auch schon erlebt, die Queen Mary 2 hatte eine ziemliche Weile ein Problem mit solchen Blackouts, da hatte ich auch schon mal einen Blackout von, ich glaube, 5 Minuten hat das gedauert, aber auf offener See, ja, da war es halt beim Abendessen dann mal ein bisschen dunkler, weil nur Notbeleuchtung war, aber ansonsten war es kein Drama und dann war der Strom wieder da. Schwieriger ist es, wenn so ein Blackout in größerem Umfang stattfindet und vielleicht bei schwerer See, dann wird es ein bisschen kritischer. So, jetzt habe ich mich verhaspelt und habe deine Frage vergessen.
Macht nichts. Es ging darum, warum die Stromversorgung trotzdem zusammenbrechen kann, obwohl so viele Motoren da beteiligt sind an der Stromversorgung. Sie ja meistens, je nachdem, also lustigerweise beim Anlegen eines Schiffes laufen alle Motoren, während wenn man auf See ist und unter Volllast fährt sozusagen, gar nicht alle Motoren laufen, weil man braucht tatsächlich am meisten Strom beim Anlegen.
Ja, beziehungsweise du brauchst beim Anlegen natürlich sehr viel Reserve. Backup-Energie für den Fall, eben weil es eine kritische Situation ist, weil die Pier sehr nahe ist, weil andere Schiffe in der Nähe sind, da braucht man unter Umständen sehr schnell sehr viel Energie, um gegensteuern zu können. Insofern hat man da die Aggregate im Zweifel laufen, um schnell Energie zuschalten zu können. Die Schwierigkeit ist jetzt im Grunde, was diesen Brückeneinsturz angeht, ist die Schwierigkeit vor allem, die Energie schnell wiederherzustellen. Das ist im Grunde das entscheidende Problem. Es gab speziell einen Fall mit der, ich überlege gerade, eins von den Karnevalschiffen, die vor im Golf von Mexiko und mal auf der anderen Seite von Mexiko im Pazifik tagelang antriebslos trieben, dass die Kreuzfahrt ist in den Medien dann als Poop-Cruise bezeichnet worden, weil auch das Abwassersystem nicht mehr funktioniert hat, das über Tage hinweg. Also letztendlich ist daraus dann sind neue Vorschriften entstanden im Rahmen der SOLAS-Sicherheitsvorschriften international, die Safe Return to Port heißen. Das sind Vorschriften, die letztendlich zum Ziel haben, dass wenn ein Schiff eben einen kompletten Blackout hat, keine Energieversorgung mehr hat, die Systeme an Bord so ausgelegt sein müssen, auch so redundant ausgelegt sein müssen, dass sich relativ schnell eine gewisse Energieversorgung wiederherstellen lässt. Die Klassifikationsgesellschaften sagen da so, innerhalb von einer Stunde sollte das machbar sein, damit dann eben wieder Abwasser funktioniert, dass die Klimaanlage funktioniert, also dass die Lebensbedingungen für die Passagiere an Bord erträglich sind und dass das Schiff aus eigener Kraft irgendwie in den nächsten Hafen zurückkommt mit langsamer Geschwindigkeit, wie auch immer, aber jedenfalls so. Der Punkt ist jetzt nur, dass Safe Return to Port eben ein ganz anderes Ziel hat und deswegen die Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, das gilt auch nur für neue Schiffe mit Kiellegung ab, glaube ich, 2010, genau, nicht das Ziel haben, die Energieversorgung innerhalb von Sekunden wiederherzustellen, innerhalb von ein, zwei Minuten wiederherzustellen, was aber jetzt in so einem Fall, wir steuern antriebslos auf eine Brücke zu, natürlich entscheidend wäre, weil antriebslos auf eine Brücke zutreiben hilft mir nichts, wenn ich in einer halben Stunde wieder Strom habe. Also insofern helfen diese Regeln da nur begrenzt, helfen natürlich schon ein bisschen, weil mehr Redundanz da ist und mit ein bisschen Glück geht das dann natürlich auch sehr viel schneller als durch die Vorschriften vorgesehen, muss aber eben nicht. So, dass es durchaus im Rahmen des Denkbaren wäre, dass sowas an einem Kreuzfahrtschiff mal passiert. Es gibt ja ganz, ganz wenige Fälle, wo ähnliche Sachen mal zu Unfällen geführt haben. Also es gibt mal einen beinahe Unfall von der, ich suche es gerade, die Coral Princess, die im August 2019 in Alaska, in Juneau, von der Pier abgelegt hat und kurz nach dem Ablegen gab es einen kompletten Blackout. Daraufhin driftete die Coral Princess dann auf die Seven Seas Mariner zu, also schön, besonders schön teures Luxusschiff. Haben es dann aber geschafft, die Stromversorgung nach 8 Minuten wiederherzustellen und haben Gott sei Dank keine Berührung mit der Seven Seas Mariner gehabt. Das war halt eine ziemlich knappe Angelegenheit. Eine ähnliche Situation, wenn auch nicht direkt mit einem Blackout, aber von der Situation vergleichbar, hatte die MSC Opera in Venedig im Juni 2019. Ich denke, da wird sich jeder doch dran erinnern. Das Schiff ist nämlich damals in Venedig eben im Giudecca-Kanal in der Anfahrt auf das Kreuzfahrtterminal, wo man heute ja nicht mehr hinfahren darf mit den großen Schiffen, mit, ich weiß gar nicht mehr die Geschwindigkeit, das war relativ schnell, in eine Pier und in das Flusskreuzfahrtschiff River Countess reingeknallt, muss man so sagen. Mhm. Obwohl sie vorne und hinten einen Schlepper hatte, die also das Ganze noch abmildern konnten, aber eben auch nicht ganz verhindern können. Die Ursache war da, das sind die Offiziere hinterher auch verurteilt worden dafür, dass sie, ich glaube, über eine halbe Stunde lang Warnsignale ignoriert haben. Da war nämlich die Ruderanlage war auf Notstrom. Und sie hätten es eigentlich nur auf den vorhandenen Hauptstrom umschalten müssen, um Ding. Und blöderweise war halt in dem Moment an der kritischen Stelle dort dann dieser Notstrom zu Ende und das Schiff konnte sich dadurch, war dadurch nicht mehr zu steuern. Und auch die Ansteuerung des Antriebs, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, war nicht mehr gegeben, weil der Notstrom eben an der Stelle zu Ende war. Also es war offensichtlich über Akkus. Also eine ähnliche Situation, auch wenn es kein echter Blackout war, aber quasi so ein menschenverursachter Blackout durch Unachtsamkeit. Also das sind so die einzigen zwei Fälle in einer näheren Vergangenheit, wo wirklich ein Blackout so Zusammenstoß oder ähnliche Situation verursacht hat. Und dann gibt es natürlich noch die Viking Sky, auch daran wird sich sicher jeder erinnern, das hat man im Fernsehen gesehen, die ja im März 2019 vor Norwegen in einem schweren Sturm einen Maschinenausfall, den kompletten hatte, also auch antriebslos auf See trieb und auf einen Riff zugetrieben ist. Das war eine sehr, sehr gefährliche Situation, die also auch von dem Blackout verursacht war, aber ein bisschen eine andere Situation, weil die trieb da ziemlich lange. Also das war jetzt nicht so diese Brücke, es geht um Minutensituation, sondern das ging eher um Stunden. Aber eben da hat es relativ lang gedauert, die Power wiederherzustellen. Also es kommt relativ selten vor, dass es wirklich kritisch wird.
Jetzt ist ja so, als dieses Schiff auf diese Brücke zugetrieben ist, dann konnte man zumindest noch mal per Funk warnen. Das heißt, die Brücke wurde dann gesperrt für den Verkehr, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Genau. Allerdings waren dann eben noch Bauarbeiter auf der Brücke mit Wartungsarbeiten beschäftigt. Die hat es dann leider erwischt. Es gab ja auch Todesfälle, ich glaube 4 insgesamt.
Sechs sogar. Also 2 hat man gefunden, 4 hat man noch nicht gefunden.
Okay. Und eine traurige Geschichte. Jetzt ist diese Brücke zusammengebrochen. Da kann man auch nochmal über die Brückenkonstruktion, könnte man nochmal sprechen. Also ich habe irgendwo mal gelesen, also in Deutschland wäre das so nicht passiert, weil die einfach stabiler gebaut werden, die Brücken, als in den USA. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber du warst ja schon in den USA. Sind die anders gebaut als bei uns?
Ich glaube nicht, dass die Brücken groß anders gebaut sind. Also der entscheidende Punkt ist, dass die meisten Brücken, und das trifft auch auf die USA zu, die meisten Brücken eigentlich So Abwehrmauern oder große Betonblöcke oder sogar richtige Inseln um aus großen Felsen oder sowas um die Pfeiler rum haben, dass ein Schiff, das vom Kurs abkommt, erst gar nicht bis an den Pfeiler rankommt, sondern eben vorher schon abgebremst wird. Das ist für das Schiff auch nicht schön, weil das Schiff dürfte dabei auch ordentlich Schaden nehmen. Aber zumindest würde man mit solchen Fendern Abweisern verhindern, dass das Schiff eben überhaupt in die Brücke einschlägt. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema, dass eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein ohnehin sehr seltener Blackout auch noch genau an so einer Stelle passiert und dann auch noch genau an einer von den wenigen Brücken, die nicht gut abgesichert sind, ist natürlich schon sehr, sehr, sehr gering, diese Wahrscheinlichkeit.
Das heißt, diese Brücke war nicht gut abgesichert?
Nein, war sie nicht. Also in Baltimore wusste man das auch schon seit, glaube ich, 1980 oder so. Also da ist, es gab wohl, ich habe es nicht genauer nachrecherchiert, weil es da um Frachtschiffe ging, aber es ist wohl um die Zeit, irgendwann 1980 ist wohl in Tampa Bay ein Frachtschiff gegen eine Brücke gestoßen, die damals auch eingestürzt ist. Und damals hatte man sich dann in Baltimore eben offensichtlich auch schon mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit unserer Brücke, die, glaube ich, von 1977 oder sowas stammte. Was wäre eigentlich bei unserer Brücke? Und schon damals war eigentlich klar, wenn dieses Frachtschiff in unsere Brücke gefahren wäre, wäre sie damals auch schon eingestürzt und hätte dem nicht standgehalten. Was aber seltsamerweise nicht dazu geführt hat, dass man Maßnahmen ergriffen hat, die Brücke besser zu schützen. Das ist das, was ich ein bisschen verwirrend finde an der ganzen Situation, wo es auch keine rechte Antwort drauf gibt. Und Geld man könnte sparen. Natürlich auch, und keine Ahnung, vielleicht war die Fahrrinne zu schmal, man hätte solchen Abweiser nicht bauen können, ohne die Fahrrinne zu verschmälern. Gibt es ja Millionen Gründe, die da in Frage kommen könnten. Die entscheidende Frage für mich ist mehr, und das ist vielleicht auch so auf die Zukunft gerichtet, was kann man noch mehr tun? Klar, entsprechend absichern, aber auch vielleicht sowas wie eine Schlepperpflicht an solchen Stellen einführen und zu sagen, okay, diese Stelle ist kritisch, an dieser Stelle könnte etwas passieren, wenn genau im falschen Moment der Blackout passiert. Und ja, die Brücke ist zu einer Zeit gebaut worden, da waren Schiffe auch noch ein gutes Stück kleiner, muss man auch berücksichtigen. Aber vielleicht müsste man dann an solchen Stellen sagen, dann muss ich eben, auch wenn es teuer ist für die Reederei, vorne und hinten den Schlepper hin, der im Falle eines Blackouts das Schiff zumindest etwas ablenken könnte. Wobei man ja in Venedig gesehen hat, bei der MSC Opera, die Schlepper haben dort auch nur Schlimmeres verhindert, aber nicht alles. Aber vielleicht würde dieses nur Schlimmere verhindern dazu führen, dass die Brücke nicht einstürzt, sondern das Schiff ein paar Dellen kriegt. Also ich glaube, dass man da sicher mit zusätzlichen Maßnahmen noch mehr tun kann. Und ich glaube, dass Baltimore auch dazu führen wird, dass sich viele Häfen, Hafenbetreiber, Brückenbetreiber, wer auch immer dann da genau zuständig ist dafür, sich darüber jetzt auch noch mal mehr Gedanken machen werden und da vielleicht zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einführen. Was denn tendenziell generell natürlich auch denkbar wäre, ist, dass man auf Kreuzfahrtschiffen so eine Art redundantes Antriebssystem verlangt. Ne? Also Kriegsschiffe haben sowas, ist halt wahnsinnig teuer, kostet wahnsinnig viel Platz, ist aufwendig, dass man sagt, man müsste 2 komplett voneinander unabhängige Antriebe haben, sodass wenn einer ausfällt und ich bei einem Blackout habe, das andere völlig unabhängig davon weiter funktionieren kann. Da müsste man Schiffsbauern und Reedereien fragen. Ich glaube, das ist utopisch, sowas wirklich umzusetzen.
Nee, ich habe da eine Idee tatsächlich. Es gibt ja schon jetzt Schiffe, Kreuzfahrtschiffe auch, mit Hybridantrieb, wo also eine größere Batterie eingebaut ist. aus der sich das Schiff auch speist. Das wiederum, die Batterie wird aber wiederum von den ganz normalen Motoren gespeist.
Jeder Schiffbauer würde dich jetzt schimpfen, wenn du dafür das Wort Hybrid verwendest, aber ich weiß, was du meinst.
Gut, ich bin auch kein Schiffsbauer. Liebe Schiffsbauer da draußen, es tut mir leid.
Ich nenne das auch Hybrid. Also Hybrid ist im technischen Sinne ist eigentlich das, was ich vorhin beschrieben habe, dass die Maschine sowohl die Schraube direkt physikalisch antreiben kann, als auch indirekt diesen elektrisch über einen Elektromotor. Das ist klassisch Hybrid. Ich finde aber, dass man durchaus den Begriff Hybrid außerhalb der Fachbegriffe auch verwenden darf für das, was du schilderst, nämlich so ein Zwischenpuffer von Energie in dem Akku, den man dann, wenn der Strom von der Hauptmaschine nicht da ist, aus dem Akku holen kann.
Genau, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass beim Anlegen ja alle Motoren bei Schiffen laufen. Ja? Dementsprechend auch Abgase produzieren, was man im Hafen ja eigentlich auch nicht möchte. Aber Schiffe, die größere Batterien haben, müssen das gar nicht. Die müssen nicht alle Motoren anwerfen, sondern da reicht ein Motor. Und wenn doch mehr Energie gebraucht werden würde, aus irgendwelchen Notfällen heraus, dann nimmt man die Energie nicht von einem anderen Motor, sondern eben direkt aus der Batterie. Die muss natürlich geladen sein in dem Moment, sonst funktioniert das nicht. Aber das wäre ja eine Möglichkeit, ein Schiff abzusichern.
Zwei Aspekte dazu. Zum einen, dieser Backup-Strom ist nur geeignet, um sehr kurze Zeiten zu überbrücken, also wirklich kurze Zeiten zu überbrücken, nämlich die Zeiten zu überbrücken, bis eine zweite Maschine anläuft. Ja, das heißt,
kommt auf die Größe der Batterie
kann damit
an.
Nicht. Naja, schon, aber du weißt auch, eine Riesenbatterie ist wahnsinnig teuer, hat ein Riesengewicht und so weiter, ist nicht wirklich effizient, auch wirtschaftlich nicht effizient. Das heißt, die Batterien, die man da einsetzt, sind eher dafür gedacht, die halbe Minute, Minute zu überbrücken, bis ich die nächste Hauptmaschine angeschmissen habe, um von dort die Energie zu holen. Der größere Punkt ist aber, ein Blackout wird ja nicht automatisch verursacht von einem Motor, der ausfällt. Also klar, viele Blackouts entstehen wirklich dadurch, dass es im Maschinenraum brennt. Da habe ich einen kleinen Maschinenraumbrand, irgendein Ölbrand, der ist schnell gelöscht, ist im Grunde kein großes Drama, aber führt zum Blackout. Ein Blackout kann aber auch und wird auch immer wieder mal durch Elektronikfehler durch irgendwas am Switchboard. Also es gibt
die Sicherung fliegt raus.
Die Sicherung fliegt raus, wenn du so willst. Das klingt jetzt ein bisschen Lieschen Müller-mäßig und ist sicher wesentlich komplexer. Aber also solche Dinge in so einem Stromgrid, man muss ja sagen, du redest da ja von Dutzenden von Megawatt. Das ist ja ein Riesenkraftwerk, was du da am Laufen hast. Das ist nicht nur eine kleine Steckdose, wo du den Lichtschalter ein- und ausschaltest. Und ich glaube, du hast es auch schon erlebt. Du schaltest den Lichtschalter ein, es macht Puff und die Sicherung fliegt aus irgendeinem dummen Grund raus. Das ist jetzt ein extrem triviales System bei dir zu Hause. Auf so einem Kreuzfahrtschiff ist es viel, viel komplexer. Das heißt, da gibt es einen Haufen verschiedene Gründe, warum so ein Blackout entstehen kann, unabhängig davon, ob die Maschine gerade läuft oder nicht. Das heißt, wenn du in diesem Stromgrid einen Akku hast, das Stromgrid als solches aber nicht mehr funktionsfähig ist, hilft dir die Energie im Akku natürlich auch nichts. Ja, das heißt, im Zweifel würde dir nur helfen, wenn du zwei vollständig voneinander unabhängige Systeme hast. Und das ist natürlich schon eine sehr aufwendige Angelegenheit. Nichtsdestotrotz gibt es Klassifizierungsgesellschaften, die durchaus dafür auch schon Standards haben. Also man kann sowas natürlich bauen und auch zertifizieren lassen. Bin jetzt wirklich überfragt, da bin ich zu wenig tief in diesen Tiefen drin, ob es Schiffe gibt oder wie viele es gibt, die solche völlig voneinander unabhängigen Systeme dann tatsächlich haben. Man muss es halt auch realistisch sehen. Du musst ein Schiff ja effizient machen für seinen gesamten Betrieb. Die längste Zeit ist dieses Schiff irgendwo auf hoher See, wo das ziemlich egal ist, ob der Strom mal für eine Minute weg ist. Ja, da ist es überhaupt kein Drama oder auch für 5 Minuten. Also natürlich ist es unangenehm, ne? Man sollte nicht und so weiter, aber es ist jetzt kein immenses Risiko, was man um jeden Preis abdecken muss. Und die Situationen, wo es kritisch werden könnte und kein Schlepper in der Nähe ist, ne? Und ein Haufen andere Bedingungen auch noch da sind und auch noch eine Brücke in der Nähe ist, die auch noch verletzlich ist, das sind natürlich so kleine Situationen, dass du nicht dafür gleich mal so ein komplettes, was weiß ich, weiß ja nicht, wie teuer sowas ist und wie aufwendig, ein riesiges, teures zusätzliches System einbaust, nur weil das Schiff das in 100 Leben vielleicht ein halbes Mal brauchen könnte. Also da ist dann so die Grenze, wo man sagt, muss ich wirklich auch noch die 5000% absichern oder reichen vielleicht 120% auch?
Ich meine, es ist immer Kosten-Nutzen. Ne? Also wie viel kostet mich zusätzliche Sicherheit? Ja? Und du kannst ein Schiff extrem sicher machen, dass gar nichts oder so gut wie nichts mehr passieren kann, aber dann das ist dann nicht mehr bezahlbar.
Nicht. Wahrscheinlich fährt es dann auch einfach nicht mehr, weil das Sicherste ist, das Schiff erst gar nicht fahren zu lassen, dann kann nämlich nichts passieren.
Es bleibt einfach an Land, dann ist es super sicher, super, so, sogar dann nicht, weil es
solange kein Sturm brennen. Kommt, weil der Sturm könnte das Schiff dann von Land losreißen, beim Sturm ist das Schiff auf See vielleicht sicherer, also egal wie du das wendest.
Auf See, da gab es ja auch mal den Zwischenfall, ich glaube vor der Küste Norwegens, wo es auch einen Ausfall gab und das Schiff dann Richtung Küste getrieben ist.
Das ist die Viking Sky, die ich vorhin angesprochen
habe. Die dann mit den Ankern so gerade noch rechtzeitig das Schiff in den Griff bekommen hat, ne? Erinnern wir uns auch dran. Also auf See kann es durchaus auch mal unangenehm werden. Aber gut, jetzt ist die Brücke eingestürzt und die Schiffe können dort nicht mehr passieren. Das betrifft auch die Kreuzfahrt, wobei nur marginal, muss man sagen. Also zwei Schiffe sind betroffen, die da eigentlich stationiert sind. Die können da jetzt nicht mehr rein und rausfahren.
Nee, die fahren jetzt vorläufig nach Norfolk. Das sind mit dem Bus ungefähr 4 Stunden zu fahren. Das ist sicher kein Spaß für die Passagiere. Aber lässt sich natürlich lösen. Und das US Army Corps of Engineers, das ist die Militärabteilung, die für solche Brückeneinrichtungen und sowas in den USA zuständig sind, haben, glaube ich, gerade heute eine Perspektive gegeben, dass bis Ende Mai wohl wieder ein dauerhafter, breiter und tiefer Fahrkanal dort verfügbar sein wird, sodass dann auch Kreuzfahrtschiffe dort wieder reinfahren könnten. Ob und wann die Reedereien dann wirklich nach Baltimore zurückkehren oder vorsorglich noch in Norfolk bleiben, das weiß ich natürlich nicht. Dazu gibt es noch keine Aussagen. Ich nehme schon an, dass sobald es sinnvoll möglich ist, die Schiffe natürlich dann auch wieder dorthin fahren werden, weil es natürlich wesentlich bequemer ist, als mit dem Bus von Norfolk nach Baltimore zu fahren oder so.
Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Punkt und hoffen einfach, dass in Zukunft solche Unfälle so selten bleiben, wie sie ja sind. Mittlerweile, ja, also es passiert ja wirklich nicht oft und man muss sich als Kreuzfahrer jetzt nicht Sorgen machen, wenn man nach Portugal bzw. nach Lissabon fährt. Da fährt man ja auch unter einer Brücke durch. Ich erinnere mich, da sind wir drunter gefahren, es klang wie ein Summen von den Bienen, weil eben die Autos da drüber gefahren sind über irgend so ein Gitter und das klang dann sehr, sehr schön. Da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen, dass man da gegen einen Pfeiler donnert.
Das Nein, es gibt ja mehr Häfen, ne? Wenn du nach New York reinfährst, fährst du unter der Verrazano-Brücke durch, wenn du nach San Francisco fährst, fährst du unter der Golden Gate durch, wenn du nach Vancouver fährst du unter der Brücke durch, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Also es gibt natürlich schon Brücken, unter denen Kreuzfahrtschiffe durchfahren. Es ist nicht so, dass das nie vorkommt. Aber zum Teil sind die ja sehr gut gesichert. Zum Teil stehen die Pfeiler auch weit abseits der Fahrrinne, sodass sowieso keine Gefahr besteht, dass man dagegen fährt. Insofern, haben wir, glaube ich, heute eine Folge gemacht in dem Podcast über einen so abstrus unwahrscheinlichen Fall, dass wir es uns eigentlich hätten fast sparen können.
Aber jede Katastrophe
ich denke, es ist schon meistens wichtig, drüber
so vollkommen abstrus und Dings. Aber es sind immer so, es passiert immer dann was, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. Ja, ne? In dem Fall auch. Stromausfall, das passiert immer wieder mal, kann passieren. Aber das ist ausgerechnet an der Stelle passiert und das ausgerechnet diese Brücke so schlecht dagegen sicher. Es sind jetzt schon 3 Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Sowas ist natürlich extrem unwahrscheinlich, passiert selten. Aber es passiert halt doch ab und zu. Und wenn es passiert, dann hat es oft auch katastrophale Folgen. Und
meistens lernt man draus und verschärft nochmal irgendwelche Vorschriften.
Absolut, genau. Ich habe am Schluss der Folge jetzt noch eine ganz große Bitte an die Hörerinnen und Hörer. Und zwar, diesen Podcast bekommen Sie ja kostenlos ausgeliefert und können den genießen. Und wir produzieren alle 2 Wochen einen neuen Podcast. Und auch die Aftershow, da dürfen Sie gerne ein bisschen was in den Klingelbeutel schmeißen. Aber ich habe eine Bitte. Wenn Sie uns hören, dann bewerten Sie uns doch. Wenn Sie zum Beispiel auf Spotify unsere Hörerinnen oder Hörer sind, dann machen Sie doch mal eine Bewertung. Wir freuen uns natürlich über 5 Sterne. Schreiben Sie vielleicht noch einen Kommentar dazu. Das hilft uns einfach weiter, weil je mehr
Hörerinnen... Seit neuestem übrigens auch bei den RTL Plus Podcasts.
Ja, genau. Denn je mehr Hörerinnen und Hörer wir haben... Das ist sozusagen unsere Währung, desto einfacher fällt es uns auch, Gesprächspartner zum Beispiel zu überzeugen, in unseren Podcast zu kommen. Weil wenn wir sagen, wir haben so und so viel Hörer oder wir sagen, wir haben noch viel, viel, viel mehr Hörer, dann wären wir natürlich auch dafür interessant. Das heißt, Sie profitieren auch davon, wenn wir mehr Hörerinnen und Hörer haben. Gerne empfehlen Sie uns gerne weiter. Posten Sie auch mal in Facebook oder in X oder wo auch immer Sie in sozialen Medien unterwegs sind, gerne mal was über uns und weisen Sie auf uns hin. Wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin. Das wäre furchtbar, furchtbar nett. Und wie gesagt, wenn Sie ein bisschen was in den Klingelbeutel schmeißen, wie Sie das tun können, erfahren Sie auf unserer Seite cruisetricks.de. Dann bekommen Sie auch auf die Aftershow. Und da ist heute ein Thema, da habe ich mich erst gewundert, dass mir der Franz das vorgeschlagen hat überhaupt. Da geht es nämlich darum, dass wir mal wieder, und ich sage eben mal wieder, Passagiere zurückgelassen worden sind. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Warum es dieses Mal doch ein kleines bisschen anders ist, das erfahren alle diejenigen, die gleich noch die Aftershow anhören können. Ne, Franz?
Genau.
So.
Danke mehr fürs Zuhören. Wir müssen es ein bisschen spannend machen.
Genau. Danke fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Thema. Bis dann. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus. Thank you.